Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Morgen, alle, die hinter den Bildschirmen sind und natürlich auch hier in Weinsberg. Für die, die mich noch nicht kennen, die gestern noch nicht dabei waren, mein Name ist Markus Blietz, ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann habe ich am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München promoviert. Ich bin momentan in der Industrie tätig, als Patentmanager in der Halbleiterindustrie. Und ich bin verheiratet mit meiner Frau Alexandra und wir haben zwei Kinder, die beide schon am Studieren sind. Ich komme aus Tittmoning, das ist ein kleiner Ort im Chiemgau, also in der Nähe vom Chiemsee in Oberbayern. Aber wichtiger noch als das Berufliche oder auch das Private ist, dass ich Christ bin und dass ich als solcher vor 13 Jahren ein solcher wurde. Völlig ungeplant. Gott hat mich gerufen in den Dienst und seitdem halte ich die Vorträge und ich durfte gestern schon einen Vortrag halten. Die Themen sind sehr unterschiedlich. Als Naturwissenschaftler bin ich sehr breit interessiert an den verschiedensten Themen. Ich arbeite mich ganz gerne in verschiedene Themen ein. Die Familie weiß dann immer schon, wenn ein Thema dran ist, wenn da jede Menge Bücher angeliefert werden oder ich mich da vergrabe für Monate in irgendein Thema, dass jetzt wieder was Neues dran ist. Und so geht es mir eben mit diesen Themen. Ich finde es vor allen Dingen sehr spannend und interessant, das dann aus der biblischen Perspektive zu betrachten. Und das möchte ich Ihnen jetzt heute bei dem Thema die Rätsel des Bernsteins etwas näher bringen. Wenn denn mein Computer will, da muss ich nochmal kurz neu starten. So. Ja, also der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal, was ist Bernstein? Dann, wo findet man Bernstein? Bernstein im evolutionistischen Weltbild. Dann die Rätsel des Bernsteins. Bernstein in Jahrmillionen. Braucht er also Jahrmillionen, um zu entstehen? Bernstein im biblischen Weltbild und Ihre Entscheidung oder Ihre Bewertung zu diesem ganzen Thema. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich Bernstein? Bernstein ist einfach fossiles, erhärtetes Baumharz. Und welche Bäume dieses Harz jetzt erzeugten, das ist noch nicht endgültig geklärt. Wahrscheinlich waren es aber sowohl kiefernartige Nadelbäume als auch immergrüne Laubbäume. Also das hier ist Baumharz, so wie wir das auch kennen. Und das hier ist zum Beispiel ein kiefernartiger Araucaria-Baum in Chile. Also aus so ähnlichen Bäumen oder solchen Bäumen ist es wahrscheinlich entstanden. Oder hier auch Hülsenfrüchtler aus der Gattung der Hymenaea-Bäume hier auf Hawaii. Das sind also Beispiele dafür, wie dieses Harz entstanden ist. Bernstein ist brennbar. Und daher leitet sich auch sein Name ab. Der kommt vom mittelplattdeutschen Wort Bernen oder Brennen. Ein Bernestein oder Bernstein ist also sozusagen ein Stein, der brennen kann. Und trotz seiner Brennbarkeit weist aber der Bernstein eine gewisse Temperaturbeständigkeit auf. Er wird erst bei ca. 200 Grad Celsius weich und formbar und er beginnt sich erst ab ca. 300 Grad Celsius zu zersetzen. Also ziemlich stabil. Er ist auch so hart, dass man ihn in der Regel mit einem Fingernagel keinen Kratzer hinzufügen kann. Wenn Sie das mit einem Messer versuchen, dann geht es aber in der Regel ganz leicht, dass Sie da den kratzen können. Aufgrund seiner gewissen Temperaturbeständigkeit und Härte und seines auch oft glatten Erscheinungsbildes kann man Bernstein bei oberflächlicher Betrachtung ja für ein Mineral halten. Aber stattdessen ist Bernstein der einzige Edelstein aus organischem Material. Also das hier zum Beispiel zum Schmuckstück verarbeitet, sieht da sehr schön aus und so wird es auch oft gerne verwendet. Aber es ist wie gesagt kein Mineral. Bernstein ist üblicherweise gelb bis braun gefärbt und transparent bzw. durchscheinend, aber man findet auch andere Farbtöne, wie zum Beispiel den blauen dominikanischen Bernstein. Also hier verschiedene Varianten von sogenannten baltischen Bernstein, da komme ich gleich noch drauf. Oder hier ein zum Teil polierter sogenannter blauer dominikanischer Bernstein aus dem östlichen Teil der westindischen Insel Hispaniola, auf der sich im Übrigen auch die Dominikanische Republik befindet. Wenn man den Bernstein mit einem trockenen Tuch reibt, dann lädt er sich elektrisch negativ auf und zieht kleine Papierschnipsel an. Im Lateinischen wird Bernstein deswegen auch als Elektrum, im Griechischen als Elektron bezeichnet. Nun, das ist der gleiche Effekt, was das Kind hier erfährt, wenn es nämlich hier die Rutsche, diese Kunststoffrutsche runterrutscht, dann reibt die Kleidung an den Kunststoff und es werden elektrostatische Ladungen erzeugt und in dem Fall stehen dann hier die Haare eben ab. Bernstein hat oft Einschlüsse, sogenannte Inklusen, wie zum Beispiel kleine Insekten oder Pflanzenüberreste. Und diese Einschlüsse sind sehr lebensnah und die erlauben uns detaillierte Rückschlüsse auf die damalige Tier- und Pflanzenwelt. Also zum Beispiel hier eine Teilchenwespe im baltischen Bernstein, also sehr schön erhalten. Oder hier eine Sauerkleefrucht ebenfalls im baltischen Bernstein. Jetzt führen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wo findet man eigentlich Bernstein? Weltweit gibt es mehr als 200 Bernsteinfundorte und die Anzahl der Fundorte wächst ständig. Das ist hier auf dieser Karte gezeigt. Also hier sieht man die weltweiten Hauptfundorte für Bernstein, jeweils durch die roten Punkte gekennzeichnet. Je nach Fundort oder Lagerstätte unterscheiden sich die Bernsteinvarianten und man hat dem Bernstein daher verschiedene Namen gegeben. Baltischer Bernstein ist der bekannteste Bernstein. Der baltische Bernstein stammt ursprünglich von der schwedischen Halbinsel. Dort lagern auch heute noch ca. 90% der Vorkommen. Durch Erosion wurden ca. 10% in die an das Baltische Meer bzw. die Ostsee angrenzenden Länder angeschwemmt. Und deswegen findet man ihn auch in Estland, Lettland, Litauen, Russland, Polen, Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien. Hier ist zum Beispiel der Abbau von baltischem Bernstein im russischen Kaliningrad gezeigt. Das wird im Übrigen auch als Bernsteinland bezeichnet. Das liegt an der Ostseeküste zwischen Polen und Litauen. Der baltische Bernstein macht den Großteil, also ca. 2/3 der bekannten weltweiten Bernsteinvorkommen aus. Jedes Jahr werden mehrere hunderttausend Kilogramm davon gefördert. Man schätzt, dass das ursprüngliche Bernsteinvorkommen vom baltischen Bernstein mehr als 100 Millionen Kilogramm betrug. Und das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wie es möglich war, dass so viel Bernstein gebildet wurde. Weitere sehr bekannte Bernsteinfundorte sind Burma bzw. Myanmar in Südostasien, die Dominikanische Republik in der Karibik und auch Südmexiko. Was auch noch interessant ist, Bernstein wird oft in Verbindung mit Braunkohle-Lagerstätten gefunden. Zum Beispiel in Spanien, im Libanon, in Indonesien, in Neuseeland, in den USA und in Kanada. Und Bernstein wird auch zusammen mit anderem organischem Material entdeckt, wie zum Beispiel in Spanien. Da findet man ihn zusammen mit fossiliertem Holz und fossilierten Blättern. Hier ist gezeigt eine Kohlelagerstätte in Neuseeland, in der man auch Bernstein fand. In der Bildmitte sieht man eben sehr schön diese Kohle. Es handelt sich dabei um nicht vollständig verkohlte Braunkohle, sogenannten Lignit. Das ist jetzt eine Nahaufnahme, man sieht den Bernstein in der Mitte und man kann rechts oben sogar noch einzelne, nicht vollständig verkohlte Holzbestandteile erkennen. Hier ist der Bernstein aus dem Lignit befreit und der Skalenstrich unten, der hat eine Länge von 5 cm, also schon ein ziemlich großer Brocken hier. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Irgendwie muss man sich das ja erklären, woher der Bernstein kommt. Und jetzt möchte ich zunächst einmal das anführen, was so im evolutionistischen Weltbild als Erklärung angegeben wird. Nach evolutionistischer Vorstellung wurde der Bernstein vor Millionen von Jahren gebildet. Der älteste Bernstein soll vor bis zu ca. 300 Millionen Jahren gebildet worden sein. In einem tropischen bis subtropischen Klima sollen besonders harzreiche Bäume mit besonders dünnflüssigem Harz gewachsen sein, das schnell erhärtete. Also es soll einen sogenannten Bernsteinwald gegeben haben. Und der soll zum Teil auch in Sumpfgebieten gestanden sein, was auch die gleichzeitige Bildung von Kohle erklären soll. Aber da erhärtetes Baumharz normalerweise durch Austrocknung und durch die Reaktion mit dem Sauerstoff der Luft relativ bald zerstört wird, geht man eben davon aus, dass es durch Flüsse schnell ins Meer oder in Binnenseen transportiert wurde. Dort war es dann vor den zersetzenden Einflüssen geschützt, insbesondere durch darüber abgelagertes Sediment. Und in diesem Sediment soll sich dann das Harz langsam in Bernstein verwandelt haben. Wir hören einige Zitate evolutionistischer Wissenschaftler, hier zum Beispiel Algirdas Geigalas. Er sagt, Bernstein wurde vor vielen Millionen Jahren gebildet. Oder Feng Bai schreibt, die Umwandlung von natürlichem Harz in Bernstein dauert zig Millionen Jahre geologischer Prozesse. Oder der deutsche Roland Fuhrmann, es wird allgemein angenommen, dass der Bernstein seine beträchtliche Härte dem hohen geologischen Alter verdankt. Also man meint, das wäre zwingend so, dass das alles sehr alt sei. Ich möchte jetzt im nächsten Punkt auf die Rätsel des Bernsteins eingehen. Und da wollen wir uns jetzt mit 8 Bernsteinrätseln befassen im Rahmen des evolutionistischen Weltbilds. Und die Rätsel werden wir dann in Kapitel 5 und 6 aus Sicht des biblischen Weltbilds dann noch einmal angehen. Erstes Rätsel. Warum haben die Bäume so übermäßig viel Harz produziert? Die Frage hatten wir ja schon im Zusammenhang mit diesen gigantischen weltweiten Bernsteinlagerstätten gestellt. Die meisten Vertreter des evolutionistischen Weltbilds sind der Meinung, dass die großen Mengen an Harz mit teilweise riesigen Bernsteinen von speziellen Bäumen stammen müssen, die wesentlich mehr Harz produzierten als heutige Bäume. Nur warum das so gewesen sein soll, weiß man eigentlich nicht. Hier sieht man zum Beispiel einen riesigen baltischen Bernstein, der ist 9,7 Kilogramm schwer, ausgestellt im Museum für Naturkunde in Berlin. Also wesentlich größer als was wir heute da so an den Bäumen sehen. Ja. Das sind ja gigantische Teile. Der Forscher Alexander Schmidt von der Georg-August-Universität in Göttingen schreibt, warum Bäume in manchen Zeiträumen überhaupt übermäßig Harz produziert haben, gilt bislang als ungelöstes Rätsel. Ich komme zum zweiten Rätsel. Wenn das Harz auch auf dem Boden tropfte, es muss ja auch auf dem Boden einmal gelangt sein, warum findet man dann kaum in Bernstein eingeschlossene Humusboden oder Nadelreste? Der deutsche Forscher Wolfgang Weitschert vom Geologisch-Paläontologischen Institut Hamburg sagt oder hätte gerne das Rätsel gelöst, warum die Bernsteinkiefern zwar Harz produzierten, es aber so gut wie keine Kiefernnadeln in Klusen gibt. Und er sagt, der Boden muss doch voll von ihnen gewesen sein. Also wenn ich so einen Boden habe, da sind ja jede Menge Kiefernnadeln zu erwarten, warum findet man dann aber in den Inklusen nichts? Drittes Rätsel. Warum sind die in einzelnen Harztropfen eingeschlossenen Lebewesen aus verschiedenen Biotopen, also aus verschiedenen Lebensräumen? Der deutsche Forscher Carsten Grön schreibt, ein kleines Rätsel bleiben die manchmal so unterschiedlich zusammengesetzten Inklusen aus verschiedenen Subbiotopen. Man müsste doch annehmen, dass an der Stelle, an der ein Baum harzte, dann auch nur Lebewesen aus der Rindenfauna zu finden sind, also aus der Umgebung der Rinde, ergänzt durch Fluginsekten der näheren Umgebung, nicht aber Lebewesen aus der Totholzfauna oder Bodenfauna, schon gar nicht aus der Gewässerfauna. Und das führt mich gleich zum vierten Rätsel. Wie konnten denn Wasserlebewesen in Bernstein eingeschlossen werden? Wie zum Beispiel Wasserkäfer, Wasserläufer und Krustentiere? Wie konnten Larven von Fliegen, die das Wasser nie verlassen, in Bernstein geraten? Und wie kamen sogar Meereslebewesen in den Bernstein? Alexander Schmidt schreibt, Wasserlebewesen in Baumharz zu finden, mag höchst unwahrscheinlich erscheinen. Aber der Fossilienbericht liefert zahlreiche in Bernstein konservierte Süßwasserarthropoden, also Arthropoden sind Gliederfüßer, zum Beispiel Wasserkäfer, Wasserläufer und Krustentiere. Und Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien, Algen, Wimpertierchen, Testatamöben und Rädertierchen. Also Wimpertierchen sind einzellige Lebewesen, deren Oberfläche ganz oder teilweise mit wimpernartigen Härchen bedeckt sind. Amöben sind auch einzellige Lebewesen, die sich fließend fortbewegen. Testatamöben sind spezielle Amöbengattung. Und die Rädertierchen, das sind Vielzeller, die nur am Kopf Wimpern haben. Links hier zum Beispiel eine in Bernstein aus Florida, USA eingeschlossene Amöbe. Rechts sehen wir ein Rädertierchen. Bei dem Bild der Amöbe hat der Skalenstrich eine Länge von 2 Zehntelmillimeter, bei dem Bild des Rädertierchens eine Länge von nur 3 Hundertstel. Alexander Schmidt fährt fort: Funde von zwangsläufig in Wasser lebenden Larven von Zweiflüglern und Köcherfliegen, die sich ausschließlich unter Wasser verpuppen und dort ausschlüpfen, sowie Funde von Larven von Eintagsfliegen und Wasserwanzen, die normalerweise nie das Wasser verlassen, können nicht erklärt werden. Vincent Girard schreibt, das Vorhandensein von Meeresorganismen in Baumharz scheint jedoch höchst unwahrscheinlich. Und hier noch Anmerkung von George Poynard, ein ganz bekannter Bernsteinforscher. Er bemerkte die eigenartige Präsenz von bestimmten Wasserläufen im baltischen Bernstein, deren moderne Repräsentanten, wie er schreibt, normalerweise auf dem Meeresboden leben, oft weit vom Land entfernt. Hier sehen wir zum Beispiel die Rekonstruktion einer Meerwassergarnele in mexikanischem Bernstein. Das ist eine Rekonstruktion, weil das Original für den Laien wäre nicht so gut als Garnele erkennbar. Deswegen ist hier die Rekonstruktion aus der Veröffentlichung gezeigt. Oder hier haben wir die Rekonstruktion eines Ammoniten. Das ist ein ausgestorbenes Meereslebewesen, diesmal im burmesischen Bernstein. Skalenstrich hat hier eine Länge von 2 mm. Fünftes Rätsel. Wie ist es möglich, dass man einen angeblich 320 Millionen Jahre alten Bernstein fand, der von Harz, von bedeckt samig blühenden Bäumen stammt, ich erkläre das gleich noch, was das ist, wenn diese Baumart nach evolutionistischer Vorstellung erst 195 Millionen Jahre später entstanden sein soll? Wir haben hier links einen sogenannten Nacktsamer, rechts einen Bedecktsamer. Beim Bedecktsamer ist einfach die Samenanlage zusätzlich von äußeren Blättern umhüllt, das ist hier farblich blau gekennzeichnet. Der Bedecktsamer soll erst 260 Millionen Jahre nach dem Nacktsamer, also wenn wir von links nach rechts gehen, durch Evolution entstanden sein. Man fand aber nun einen auf 320 Millionen Jahre datierten Bernstein, der Bedecktsamer enthielt. Und zu dieser Zeit gab es aber nach der Evolutionstheorie noch gar keine Bedecktsamer, sondern nur Nacktsamer. Und das sind 195 Millionen Jahre, wie gesagt, früher als von der Evolutionstheorie allgemein angenommen. Wie erklären sich die Vertreter des evolutionistischen Modells das? Die gehen davon aus, dass dieses Harz von anderen Bäumen stammt, die zufällig, so wird gesagt, Harz mit genau derselben molekularen und chemischen Zusammensetzung erzeugten. Das heißt, es wird angenommen, dass durch Evolution exakt dasselbe Harz zweimal unabhängig voneinander bei verschiedenen Arten von Bäumen entstand. Aber Sie können sich denken, dass es ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist. David Grimaldi schreibt, der bemerkenswerteste Aspekt des neu entdeckten Bernsteins ist jedoch, dass er eine molekulare Zusammensetzung hat, die bisher nur von Angiospermen, das sind die Bedecktsamer her, bekannt ist, die erst viel später auftraten. Sechstes Rätsel. Warum zeigen die eingeschlossenen Lebewesen praktisch keine Veränderungen gegenüber heute lebenden Arten, wenn sie doch bis zu Hunderte von Millionen Jahren alt sein sollen und in dieser ganzen Zeit angeblich Evolution stattgefunden hat? Alexander Schmidt schreibt, 220 Millionen Jahre alte Bernsteintropfen, die Bakterien, Pilze, Algen und Protozoen enthalten. Es scheint, dass die grundlegenden Nahrungsketten kaum oder keine Änderungen erfahren haben. Muss man sich mal vorstellen, in 220 Millionen Jahren, jetzt rein nur theoretisch, müsste sich sehr viel verändert haben und die Nahrungsketten, die ganzen Ökosysteme, die müssen sich ja verändert haben. Das kann ja nicht exakt gleich geblieben sein, aber er sagt ja, kaum oder keine Änderungen. Als Beispiel wollen wir einen Gecko betrachten, von dem man nämlich auch ein Exemplar in Bernstein fand. Das ist hier so ein lebender Gecko noch, ganz nette Tiere. Nicholas Arnold schreibt, das Exemplar aus Myanmar, also aus Burma, zeigt, dass die ausgeprägten Fußproportionen und der ausgeklügelte Haftmechanismus bereits vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden sind, zusammen mit den mit Querlamellen ausgestatteten Zehenpolstern, die wahrscheinlich zahlreiche haarähnliche Sehte oder Hafthaare tragen, die man auch bei vielen modernen Geckos findet. Also mit anderen Worten nochmal, der Gecko soll sich in 100 Millionen Jahren trotz sich seitdem stark veränderter Umwelt- und Ernährungsbedingungen überhaupt nicht verändert haben. Wir betrachten noch ein Beispiel. Oben einen borstigen Tausendfüßler im baltischen Bernstein, angeblich 40 bis 50 Millionen Jahre alt. Unten ein heute lebender borstiger Tausendfüßler. Man kann ganz deutlich die extreme Ähnlichkeit erkennen. Wenn wirklich 40 bis 50 Millionen Jahre vergangen sind, wo bleibt dann die Evolution? Siebtes Rätsel. Wie ist es möglich, dass Bernstein ausschließlich in Zusammenhang mit marinen Sedimenten gefunden wurde, also mit Meeressedimenten? George Poynter schreibt, alle bekannten bernsteinführenden Schichten sind oder waren mit marinen Sedimenten verbunden, was eine Überflutung mit Salzwasser zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrer Vergangenheit hinweist. Die evolutionistische Erklärung geht davon aus, dass die Bernsteinwälder in der Nähe von Meeren waren und irgendwann überflutet wurden. Aber warum sollten eigentlich alle Wälder davon betroffen gewesen sein? Warum gibt es keinen Bernstein, der nur von terrestrischen Sedimenten eingeschlossen wurde? Achtes Rätsel. Wie wurde das Baumharz so hart? Welche Bedingungen waren für die Entstehung von Bernstein nötig? Die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds vergleichen die Prozesse bei der Bildung von Bernstein gerne mit denjenigen bei der Bildung von Kohle, die in Sumpfgebieten entstanden sein soll. Aber war es so? Wladimir Gritschenko schreibt, die Bildung von Bernstein kann als ein Prozess der Harzaushärtung beschrieben werden, vergleichbar mit der Inkohlung von Pflanzen über Braun bis hin zur Steinkohle. Also mit der Inkohlung ist die Verwandlung von Pflanzen in Kohle gemeint. George Poynter schreibt, die Prozesse, bei denen Holz in Kohle verwandelt wird, sind möglicherweise den Prozessen ähnlich, die Harz in Bernstein verwandeln. Viele Bernsteinvorkommen findet man in Verbindung mit geringwertigeren Kohlevorkommen. Also geringwertigere Kohlevorkommen sind eben Braunkohle- und Lignitvorkommen, die keinen so hohen Brennwert haben wie die Steinkohle. Man erkennt an, dass die Temperatur und der Druck entscheidende Parameter sind, aber man weiß im Grunde nicht, wie das in Jahrmillionen vor sich gegangen sein soll. Schreibt hier zum Beispiel Xavier Martinez Delclos, die Hauptprozesse, die bernsteinhaltige Ablagerungen während ihrer Diagenese, also während ihrer Verfestigung, beeinflussen, sind der Druck der darüberliegenden Sedimente und eine erhöhte Temperatur. George Poynter schreibt, der erste Schritt bei der Versteinerung von Harzen ist die Polymerisation, ein Prozess, bei dem sich kleine Moleküle chemisch zu großen Netzwerken von Molekülen oder Polymeren verbinden. Also es ist praktisch, wo sich dann die einzelnen Moleküle verbinden und dann wird es eben fest. Leila Seifula schreibt, die Ursachen für die Entstehung von Bernsteinvorkommen sind immer noch umstritten. Die genauen Aushärteprozesse sind für die meisten chemischen Bernsteinzusammensetzungen nicht bekannt. Im nächsten Kapitel werden wir uns jetzt zunächst diesem Rätsel zuwenden. Gibt es Prozessbedingungen, unter denen Bernstein wesentlich schneller entsteht und die man auch im Labor nachweisen kann? Und falls ja, wie verträgt sich das dann mit den Altersbestimmungen an Bernstein, die ein angebliches Alter von Jahrmillionen ergeben? Fünfter Punkt, also jetzt Bernstein in Jahrmillionen, mit Fragezeichen. Nach Vorstellung der evolutionistischen Wissenschaftler erfolgt die Umwandlung des ursprünglichen Baumharzes in Bernstein über eine Zwischenstufe und die wird Kopal genannt. Das hier nochmal veranschaulicht. Wir fangen also mit Baumharz an, dann gibt es die Zwischenstufe Kopal und wenn die Polymerisation dann abgeschlossen ist, dann haben wir es mit Bernstein zu tun. Patty Rice schreibt, die molekulare Polymerisation resultierend aus den hohen Drücken und Temperaturen durch das darüberliegende Sediment wandelt das Harz zunächst in Kopal um. Anhaltende Hitze und Druck führen zur Bildung von Bernstein. Nun, Bernstein, ich habe es ja schon gesagt, ist vollständig polymerisiertes oder vernetztes Baumharz, während Kopal nur teilweise polymerisiert ist. Diese Bernsteinphase soll nach den Vertretern des evolutionistischen Weltbilds in Millionen Jahren erreicht sein, während die Kopalphase schon sogar in Jahrhunderten oder Jahrtausenden erreicht werden soll. Also je länger die Zeit, desto vollständiger die Umwandlung. George Poynter schreibt, nach ein paar Millionen Jahren wird Kopal unter den richtigen Bedingungen zu Bernstein. Aber dauert der Umwandlungsprozess wirklich so lange? Die Polymerisation von Kopal zu Bernstein hat man nämlich im Labor in nur 20 Stunden beobachtet. Und dazu braucht es Temperaturen von ca. 150 bis 200 Grad Celsius. Als Drücke benötigt man ca. 15 bis 20 Bar. In der Natur werden entsprechende Temperaturen durch hydrothermale Quellen, also praktisch Wasser, das im Erdinneren erwärmt wurde und mit Mineralien angereichert wurde, und entsprechende Drücke von 50 bis 70 Meter dicken Gesteinsschichten erzeugt. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Und das hier ist also aus einer Veröffentlichung, wo ein Ofen gezeigt ist zur Erhitzung von Kopal unter Druck. Und der Druck wurde der Einfachheit halber hier durch Stickstoffgas erzeugt. Und da sieht man auch die Gasflasche links im Bild. Also hier wurde tatsächlich Kopal aus Madagaskar in Bernstein in weniger als einem Tag erzeugt. Der künstlich erzeugte Bernstein hatte dieselbe Härte wie natürlicher Bernstein und spektroskopische Untersuchungen, möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, also Infrarot- und Kernspinresonanzspektroskopie nur für die Fachleute, haben gezeigt, dass die Beschaffenheit des Bernsteins eine gute Übereinstimmung mit natürlichem Bernstein zeigen. Ahmadian Abdurrahim, der das veröffentlicht hat, schreibt, wir stellten erfolgreich grünen Bernstein her, indem wir Kopal aus Kolumbien und Brasilien verwendeten. Die Wärmebehandlung führte zu einer künstlichen Alterung von Kopal, wobei sie ihn einer Polymerisation unterzog, sodass er geologisch älterem Bernstein gleichkommt. Die Umwandlung von Kopal in Bernstein in weniger als einem Tag statt Jahrmillionen bedeutet einen mehr als 100 Millionen Mal schneller ablaufenden Polymerisationsprozess. Es kommt eben auf die genauen physikalischen Bedingungen an und nicht auf die Zeit. Bei dieser Reaktionsgeschwindigkeit kann die Umwandlung von Baumharz zu Kopal auch wirklich vernachlässigt werden und daraus folgt, dass Bernstein rasch unter geeigneten physikalischen Bedingungen entstehen kann. Trotzdem behaupten die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds, dass Bernstein sehr alt sei. Und sie stützen sich dabei auf viele Messungen, die so wenig radioaktiven Kohlenstoff im Bernstein aufweisen, dass es mit den Massenspektrometern, also mit den Messgeräten, mit denen man den radioaktiven Kohlenstoff nachweist, nicht mehr nachgewiesen werden kann. Und daraus schließen dann die Vertreter des evolutionistischen Weltbilds auf ein Alter von ca. 50.000 Jahren oder mehr. Aber wie ich immer wieder in meinen Vorträgen betone, wurde dieses Alter oder werden diese Alter unter evolutionistischen Annahmen berechnet. Es wird kein Alter gemessen, sondern Alter kann man nicht direkt messen, sondern man muss das dann berechnen unter Annahmen. Und wenn man biblische Annahmen machen würde, ergeben sich aber nur Jahrtausende, was man aber natürlich in der Regel nicht tut, wenn man ein Vertreter der Evolutionstheorie ist. In meinem Vortrag, wie alt ist die Welt, gehe ich auf diese radioaktiven Altersbestimmungen genauer ein. Das kann ich jetzt im Detail nicht erläutern, aber da erkläre ich das auch, wie die Annahmen hier ganz wesentlich reinspielen. Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, Bernstein im biblischen Weltbild. Es sollen jetzt nämlich alle Rätsel, die sich im evolutionistischen Weltbild stellen, im biblischen Weltbild betrachtet werden. Ich möchte es einfach nochmal veranschaulichen. Wir haben das evolutionistische Weltbild. Vor 15 Milliarden Jahren soll ja durch einen Urknall das Universum entstanden sein, vor 10 Milliarden Jahren. Sonne, Mond und Sterne sollen sich dann gebildet haben, beziehungsweise unsere Sonne erst vor 5 Milliarden Jahren, das heißt in einer zweiten Generation. Vor 4,5 Milliarden Jahren war die Erde noch glühflüssig und geschmolzen. Vor 3,8 Milliarden Jahren soll sich ein Meer gebildet haben und eine Urzelle und dann soll es Evolution bis zur Gegenwart gegeben haben. Und im Gegensatz dazu haben wir das biblische Weltbild, wonach Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf, am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen. Am vierten Tag hat Gott weitergemacht mit dem Universum, hat es aufgefüllt mit Objekten, also Sonne, Mond und Sterne quasi. Dann am fünften Tag hat er die Meereslebewesen und die Vögel erschaffen, am sechsten die Landlebewesen und den Menschen und ungefähr 1650 Jahre später gab es die Sintflut, eine globale Überschwemmungskatastrophe. Und genau mit diesem biblischen Weltbild werden wir uns jetzt befassen und versuchen, aus diesem Weltbild heraus die Befunde zu erklären. Ausgangspunkt ist die biblische Sintflut, eine weltweite Überschwemmungskatastrophe. Und in diesem Ereignis gab es gewaltige geologische Umwälzungen und das Antlitz der Erde wurde dabei massiv verändert. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, der heißt Nach uns die Sintflut, wo also diese Geschehnisse alle beschrieben werden und auch die Indizien für die Sintflut. Durch die Sintflut wurden die Wälder, die vorsintflutlichen Wälder, zerstört. Und in dem folgenden vorgestellten Modell befand sich eine gigantische Anzahl entwurzelter Bäume an der Wasseroberfläche. Ja, die Bäume wurden also entwurzelt und die schwammen dann an der Oberfläche und dort, wo die Bäume dann zusammenblieben, bildeten sich riesige Flöße bestehend aus Baumstümpfen. Hier ist zum Beispiel ein Floß aus tausenden von Bäumen gezeigt, das im Jahr 2007, und zwar 27 Jahre nach dem Ausbruch des Mount St. Helens in den USA, der also einen Wald zerstörte und die Bäume ins Wasser transportierte, immer noch auf einem nahegelegenen See schwamm. Also man sieht, dass solche Flöße lange bestehen bleiben können. Die entwurzelten und beschädigten oder verletzten Bäume trieften nur so von Harz. Anstatt in einem Bernsteinwald, also entlang der Stämme nach unten auf den Waldboden zu tropfen, fiel das Harz ins Wasser und sank zusammen mit anderem Pflanzenmaterial auf den Grund, wo es dann schließlich mit Sediment bedeckt wurde. Der Wissenschaftler Lambert schreibt, zahlreiche Pflanzengattungen auf der ganzen Welt produzieren spontan oder als Folge eines Traumas klebrige Substanzen, die als Harze bezeichnet werden. Traumas würden heute durch Sturmschäden, Feuer und massiven Befall mit holzbohrenden Insekten verursacht. Aber in der Sintflut waren die Ereignisse natürlich noch wesentlich dramatischer, sodass die auf dem Wasser schwimmenden Baumstümpfe gewaltige Mengen an Harz freisetzten. In der weltweiten Überschwemmung waren die Baumstammflöße jetzt natürlich auch ein sicherer Fluchtort für die viele Tiere. Dazu gehörten sowohl Organismen, die bereits im Holz lebten, als auch Organismen aus vielen anderen, nicht zum Wald gehörigen Biotopen. Das heißt, Insekten, Vögel, Amphibien, Eidechsen und allerlei Mikroorganismen bevölkerten die Baumstammflöße. Sogar Meereslebewesen fanden vereinzelt auf den Flößen Zuflucht oder wurden durch Wellen dort angeschwemmt. Flöße, die in zeitweiligen Buchten, Meeresarmen oder Stauwassergebieten festsaßen, konnten lokal große Mengen an Harz freisetzen, die dann rasch von Sediment begraben wurden. Und die Sedimente zusammen mit der starken vulkanischen Aktivität sorgten dann für den nötigen Druck und die nötige Temperatur, um große Mengen an Bernstein in kurzer Zeit in relativ kleinen Arealen entstehen zu lassen. Also hier nochmal veranschaulicht, hier zum Beispiel ist es hier ein Insekt, das bleibt am Harz eines Baumstumpfes haften, links im Bild. Das Insekt versucht zu entkommen, aber eine zweite Welle sozusagen von Harz kommt und bedeckt dann das Insekt vollständig. Das Harz fällt dann mit dem Insekt ins Wasser und sinkt auf den Grund, links im Bild. Schließlich wird es dann von Sediment bedeckt und wird in Bernstein verwandelt. Auf dem Boden gesunkene Baumstümpfe wurden dann in Kohle verwandelt. Man kann zeigen, dass die Verwandlung in Kohle bei 150 bis 200 Grad Celsius und geeigneten Drücken fast genauso schnell wie die Verwandlung von Harz in Bernstein vor sich geht. Das wird auch in meinem Vortrag nach uns die Sintflut etwas erläutert. Das heißt, sowohl der Bernstein als auch die Kohle wurden rasch im Zuge der Sintflut erzeugt. In der Endphase der Sintflut wurden dann durch die Erosion des in die Meere abfließenden Wassers, das ist ja wieder zurückgeflossen, diese Bernsteinlagerstätten wieder zum Teil freigelegt. Und dabei konnte auch der Bernstein über größere Strecken transportiert und rund geschliffen werden. Ja, wenn der länger transportiert wird, dann wird er rund. Man findet daher zum Beispiel erodierten baltischen Bernstein über weite Teile des Baltikums verstreut, wobei der Großteil des Bernsteins in einem relativ kleinen Areal der schwedischen Halbinsel liegen blieb. Also noch einmal, erstes Rätsel. Warum haben die Bäume so übermäßig viel Harz produziert? Im biblischen Weltbild ist die Antwort, Die Bäume erlitten in der Sintflut ein Trauma, indem sie entwurzelt und stark beschädigt wurden. Das führte zu einer massiven Produktion von Harz. Zweites Rätsel. Wenn das Harz auch auf den Boden tropfte, warum findet man dann kaum in Bernstein eingeschlossenen Humusboden oder Nadelreste? Antwort: Das Harz tropfte nicht auf den Waldboden, sondern von den Baumstammflößen direkt ins Wasser. Drittes Rätsel. Warum sind die in einzelnen Harztropfen eingeschlossenen Lebewesen aus verschiedenen Biotopen? Antwort: Es flüchteten sich Lebewesen aus verschiedenen Biotopen auf die Baumstammflöße. Viertes Rätsel. Wie konnten Wasserlebewesen im Bernstein eingeschlossen werden, wie zum Beispiel Wasserkäfer, Wasserläufer und Krustentiere? Wie konnten Larven von Fliegen, die das Wasser nie verlassen, in den Bernstein geraten? Und wie kamen sogar Meereslebewesen in den Bernstein? Antwort: Die Lebewesen wurden durch Wellen auf die Baumstammflöße gespült oder unter Wasser im Harz eingeschlossen. Fünftes Rätsel. Wie ist es möglich, dass man einen angeblich 320 Millionen Jahre alten Bernstein fand, der von Harz von bedecktsamig blühenden Bäumen stammt, wenn diese Baumart nach evolutionistischer Vorstellung erst 195 Millionen Jahre später entstanden sein soll? Die Antwort ist: Es gab schon immer nackt und bedecktsamig blühende Bäume, weil Gott sie ebenso erschuf. Sechstes Rätsel. Warum zeigen die eingeschlossenen Lebewesen praktisch keine Veränderungen gegenüber heute lebenden Arten, wenn sie doch bis zu hunderte von Millionen Jahren alt sein sollen und in dieser ganzen Zeit angeblich Evolution stattgefunden hat? Antwort: Die Lebewesen zeigen keine wesentlichen Veränderungen, weil eben keine Evolution von der Urzelle zum Menschen stattfand. Bestenfalls gab es Anpassungen innerhalb bestehender Grundtypen oder Grundarten, und das hat uns der Boris Schmidtgall gestern ja auch demonstriert. Mehr dazu auch in meinem Vortrag: Hat Darwin recht? Siebtes Rätsel. Wie ist es möglich, dass Bernstein ausschließlich im Zusammenhang mit marinen Sedimenten gefunden wird? Antwort: Im plattentektonischen Sintflutmodell wurde die ganze Erde überschwemmt, wobei das Wasser des Meeres bzw. der Meere über die Ufer trat. Auch dazu mehr Details in meinem Vortrag über die Sintflut. Und achtes Rätsel: Wie wurde das Baumharz so hart? Welche Bedingungen waren für die Entstehung von Bernstein nötig? Antwort: Das Baumharz erhärtete unter dem Druck der in der Sintflut erzeugten Sedimentschichten und unter den erhöhten Temperaturen infolge des starken Vulkanismus. Zum Vulkanismus werden wir heute Nachmittag noch wesentlich mehr hören. Also wenn ich das Fazit mal ziehen darf: Im biblischen Weltbild lassen sich alle vorgestellten Rätsel lösen. Das führt mich zum letzten Punkt: Ihre Entscheidung. Die meisten Menschen kennen ja den Bernstein nur als Schmuck oder, sage ich mal, als interessante Versteinerung. Manche sind da richtige Sammler. Aber bei genauerer Betrachtung öffnet uns der Bernstein die Augen für die wahre Erd- und Weltgeschichte, wie sie eben in der Bibel beschrieben wird, und widerlegt das evolutionistische Weltbild, das offenbar viele Fragen offen lässt. Bernstein ist dabei nicht das einzige Indiz, das wir haben, sondern es gibt viele weitere Indizien, die klar auf den in der Bibel beschriebenen Schöpfer hinweisen. Deswegen mache ich Vorträge zu den verschiedensten Themen, dass wir sehen, egal wo wir reinschauen in der Naturwissenschaft, es weist alles auf einen Schöpfer hin. Das heißt, niemand hat eine Entschuldigung. Und so steht es auch im Römerbrief. Der Apostel Paulus hat Folgendes geschrieben: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie müssen auch kein Wissenschaftler sein. Der Paulus hat ja diesen Brief nicht an Wissenschaftler geschrieben, sondern an ganz normale Leute. Jeder Mensch braucht eigentlich nur nachdenken, muss sich die Zeit nehmen dazu, und dann kann er anhand der Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Und der Naturwissenschaftler, wenn er sich eingesteht, muss zugeben, dass es kein Naturgesetz gibt. Es gibt mit Sicherheit keines, das er aufschreiben kann. Fragen Sie mal einen Vertreter der Evolutionstheorie, er möge Ihnen bitte das Gesetz, das Naturgesetz aufschreiben, das Evolution produziert. Sie werden feststellen, er kann das nicht, weil das Naturgesetz nämlich nach wie vor nicht entdeckt wurde, und nach der Bibel gibt es dieses Gesetz gar nicht, sondern der Schöpfer ist Gott. Dabei spricht die Bibel jetzt aber nicht nur über naturgeschichtliche Ereignisse. Viel wichtiger noch erklärt uns die Bibel, dass Gott den Menschen vor circa 6000 Jahren ursprünglich in seinem Bilde erschuf. Aber dann passierte eine Katastrophe. Und die bestand darin, dass der Mensch von Gott abfiel. Anstatt jetzt unter Gottes Führung zu leben, wollte der Mensch seine eigenen Wege gehen. Und das ist eben bis auf den heutigen Tag noch so. Das ist uns sozusagen angeboren. Von Natur aus will jeder von uns seinen eigenen Weg gehen. Aber Gott nennt gerade dieses Verhalten Sünde. Und weil Gott heilig und gerecht ist, müsste Gott alle Menschen richten. Und die Strafe für Sünde ist eben die ewige Verdammnis. Basierend auf dem unglaublich hohen moralischen Standard Gottes und dieser Maßstab bedeutet Perfektion. Und den können wir natürlich aus eigener Kraft nicht erreichen. Gott will den Menschen aber nicht verurteilen, er möchte ihn retten. Und daher hat er vor circa 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt. Er bezahlte am Kreuz für die Sünde der Menschen und er stand am dritten Tag wieder von den Toten auf. Jeder Mensch, der jetzt umkehrt von den eigenen Wegen und an Jesus Christus glaubt, der wird nicht gerichtet, sondern er erhält das ewige Leben. Das ist also ein Geschenk, was hier angeboten wird. Aber ich muss umkehren. Das heißt, ich muss aufhören sozusagen, ich muss die Bereitschaft haben, aufzuhören mit meinen eigenen Wegen und stattdessen Gottes Wege zu suchen und zu gehen. Und das fällt vielen Menschen sehr schwer. Wer das aber nicht tut und stattdessen weiter seine eigenen Wege gehen will, der wird eben gerichtet und er muss die ewigen Konsequenzen selbst tragen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft von Jesus Christus. Deswegen ging er ans Kreuz, deswegen ist er auferstanden. Um diese Konsequenzen, dass der Mensch diese Konsequenzen nicht tragen muss. Gott stellt jetzt jeden Menschen in diesem Leben vor eine Entscheidung mit ewiger Tragweite. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.